Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute als Gast in meinem Podcast habe ich Thomas Herzberger. Er ist Mitgründer bei Schaffensgeist, Experte und Speaker für alles rund um LinkedIn und Corporate Influencing. Ja, und wir sprechen natürlich über das Thema Corporate Influencing mit einem Bezug zum Thema Video logischerweise, aber auch ganz spannend, denn das ist auch ein Portfolio von Thomas, das Thema Digital Storytelling. Viel Spaß beim Zuhören. Grüß dich, Thomas. Schön, dass du bei mir im Podcast bist.
Gute, Florian. Vielen Dank für die Einladung.
Das fand ich übrigens sehr charmant. Wir hatten ja schon vor einer Woche, anderthalb Woche mal das Vergnügen, da durfte ich Gast in deinem Podcast sein und du begrüßt die Zuhörerinnen und Zuhörer bei deinem Podcast mit Gude. Bei uns im Rheinland oder beziehungsweise Eifel wird das dann Jode.
Jode?
Sozusagen quasi.
Echt?
Jode. Jodetag.
Jodetag. Habe ich ja das noch nie gehört.
Marit Jod. Ja, das ist Kölsch, rheinländisch,
ja,
für
genau.
Jode.
Ja, also Kölsch kenne ich so ein bisschen. Also ich will mir nicht anmuten oder anmaßen, es sprechen zu können. Aber ich habe mal ein Jahr lang in Köln verbringen dürfen und da ist mir das doch hier und da mal begegnet. Auf die Ohren. Aber
ja, ja.
Ansonsten, ja, Frankfurter Bub geboren und aufgewachsen, es färbt halt doch ein bisschen ab, ne? Und ich muss mich schon immer zusammenreißen, das nicht auf Hessisch zu machen. Aber damit man mich besser versteht, versuche ich dann doch eher auch Hochdeutsch. Aber das kleine Gude, das gönne ich mir dann doch ein bisschen.
Sehr charmant, sehr charmant. Müsste ich vielleicht auch mit einem Jode. Aber ich glaube, der Eifler Platt ist nicht ganz so geläufig. Also es gibt übrigens große Unterschiede für Insider zwischen Eifler Platt, auch die Nuancen, und Kölsch. Also rheinländische Schiene hat eine andere Herkunft. Ein guter Freund von mir aus unserem Ort, der könnte das auch jetzt detailliert nahelegen, wie seiner Meinung nach jederlei das sofort erkennen würde, aber die meisten und kein Unterschied. Von daher
soll jetzt nicht heute
behalten was dabei.
Ja, soll jetzt nicht unser Thema sein, glaube ich.
Genau, also aber finde ich, wie gesagt, sehr, sehr charmant als Einstieg. Du hast auch schon ein schönes Stichwort gegeben, du warst in Köln tätig, denn wie ich aus deinem LinkedIn-Profil entnehmen konnte, warst du auch mal in der Medienbranche unterwegs, du kommst ursprünglich aus dem Marketing und hast dann einen Weg oder im allgemeinen Marketing, wie ich gesehen habe, und dann hast du deinen Weg irgendwie, wie das Leben so spielt, bei mir ist ja auch nicht anders, zum Thema Corporate Influencing und Digital Storytelling gefunden. Ja, erzähl mal so ein klein bisschen über deinen Werdegang.
Ja, tatsächlich komme ich eigentlich aus der Medienbranche und bin dann ins Marketing gekommen.
Okay.
Aber ich gebe zu, das ist nicht ganz stringent gewesen. Es begab sich nämlich wie folgt. Als ich schon in der Schule war, habe ich angefangen, meine Freude zu entdecken an kleinen Kurzfilmen, die wir produziert haben. Sowohl privat als auch so kleine Schulprojekte. Und dachte mir, wie cool, das macht mir viel Spaß, das macht Laune, das will ich gerne vertiefen. Demzufolge habe ich dann konsequenterweise Medienwirtschaft studiert, was ein prima Studiengang ist für Menschen, die sich nicht ziemlich sicher sind, aber nicht ganz sicher sind, was sie machen wollen, denn ich war nie so auch der Künstler. Also hätte mich nicht selber als Künstler deklariert und wollte nicht Regisseur werden. Aber Medienwirtschaft machst du eben was mit Medien tatsächlich. Das heißt, du machst unheimlich Arbeit.
IMM, irgendwas mit Medien.
Irgendwas mit Medien, genau. Du arbeitest in einem Filmstudio, du lernst, wie Filmschnitt funktioniert, du lernst viel über Design, was mir heute immer noch sehr viel hilft. Aber du machst da natürlich auch Wirtschaft, BWL, Marketing und so weiter. IT war auch viel dabei. So, aber da habe ich Spaß gehabt. Das heißt, ich weiß von unheimlich vielen Sachen ein bisschen was und nicht so richtig. Das wollte ich dann im Nachgang ändern. Dann habe ich tatsächlich auch schon während dem Studium ein Auslandssemester gemacht an der weltweit bekannten Ball State University in dem noch bekannteren Muncie, Indiana. Kennt keine Sau?
Ja, genau.
Die Direktion brauche ich.
Ja.
Alma Mater von David Letterman, falls die Älteren den noch kennen. Also da war nicht viel los, außer viel Mais drumherum, aber der Campus war ausgezeichnet und da konnte ich tatsächlich auch noch wirklich mehr praktische Ideen sammeln und gleichzeitig, weil das war die Zeit, als die ersten iPods auf den Markt gekommen sind, als Facebook gerade in den amerikanischen Unis populär geworden ist, gab das Thema Digital Storytelling, das ich da studiert habe, viel, viel her. Das heißt, wir haben viel überlegt und produziert, wie ich denn Medien interaktiv gestalten kann. Interaktive DVDs zum Beispiel, interaktive Filme. Und das hat mir unheimlich Laune gemacht. So, dann habe ich noch wieder zurück in Deutschland noch ein paar Filme, also Kurzfilme produziert, ein paar Serien, Werbefilme auch produziert. So in der Schnittstelle zwischen Praktikant, Werkstudent und freischaffendem Producer sozusagen. Hab festgestellt, boah, macht unfassbar viel Spaß, ist unglaublich anstrengend und will ich beruflich nicht hundertprozentig machen. Man ist einfach zu abhängig von vielen Leuten, von Dingen, die man nicht in, wo man keinen Einfluss hat, definitiv. Aber Grüße gehen raus an alle Wegbegleiter, die mich von damals noch kennen. Das waren sehr, sehr tolle, aufregende Zeiten. So, und meine, und das habe ich mir, glaube ich, schön zurechtgelegt, meine Schnittstelle zwischen diesem Medienproduzieren und dieser Liebe für Filme und gleichzeitig eine berufliche Karriere, die ein bisschen Kohle bringt, zu gehen, war dann folgendes. Ich mache Marketing für Filme. Und deswegen habe ich meine Diplomarbeit auch geschrieben für 20th Century Fox. Den Filmverleih hier in Frankfurt. Und wir haben damals geschaut, wie kann ich denn einen Werbefilm, also damals war es ein Trailer für Ice Age, oder mehrere Trailer für Ice Age, der allererste Ice Age, wie kann ich den denn auf ein tragbares, mobiles Endgerät bringen? Und da kam dann der allererste Video-iPod zum Tragen, auf dem wir dann irgendwie versucht haben, dieses Video drauf zu bringen, denn damals gab es ja noch keinen App-Store. Und das war super spannend. Und dann bin ich von da aus ins digitale Marketing gekommen, habe dann auch als Mediaplaner noch gearbeitet, unter anderem für die Universal Pictures als Kunde, damals bei Mindshare, super Agentur hier in Frankfurt. Und danach habe ich dann gesagt, nach 3 Jahren, okay, jetzt kenne ich diese Mediaplanung, kenne ich mich einigermaßen aus, will aber noch mehr vom Kuchen des Digital Marketings kennenlernen. Also bin ich nach Köln gegangen zu dem Kollegen Raab, auch hier werden sich die Älteren noch erinnern, und habe da geholfen, das Team von Brainpool zu verstärken in der Vermarktung von tvtotal.de, myspaß.de. Vielleicht erinnerst du dich, es gab diese tvtotal-Events, wo man 20.000 Autos gewinnen konnte. Und die digitale Verlängerung davon haben wir dann gemacht.
Spannend. Ja, so dann haben wir so leichte Berührungspunkte irgendwo grundsätzlich auch gehabt, wobei ich in dem Teil der Medienbranche nie so richtig drin war, ehrlich gesagt. Ich war eher in der Musikbranche. Da gab es hier und da mit der Medienbranche, klassische Filmproduktion natürlich auch immer wieder Berührungspunkte. Aber so, ich sag mal, man sagt unter Insidern, im Kölner Moloch war ich nie. Aber ist ja ein Katzensprung von mir hier, ehrlich gesagt. Ja. Also halbe Stunde, also 35 Minuten.
Am Kölschen Klüngel ist schon was dran. Also da fand ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hat jeder gesagt, boah, Köln super, lernst du total schnell Leute kennen. Wenn du da nicht du kannst dich schon mit denen was trinken gehen, aber wenn du nicht da im Karnevalsverein oder im Fußballverein warst, dann war das schwierig, da mal eine richtige Beziehung aufzubauen.
Klar, ist doch logisch, Grundlage. Also hallo, Karneval? Das ist hier in Köln so. Also Karneval hat übrigens, kurze Anekdote dazu, Karneval hat so in Köln in vielen Bereichen nichts mehr mit Spaß zu tun. Das ist meine Erfahrung. Das ist ein knallhartes Business.
Absolut.
Also ich habe ein paar Jahre eine Karnevalsband, als ich noch als Tontechniker live unterwegs war, schon Ewigkeiten her, betreut. Und das ging teilweise dann ja schon Mitte November los, ne, unter der Woche an einem Abend 5 Auftritte. Ja. Rauf auf die Bühne spielen, runter von der Bühne, alles auf Rollen und ich dann mit dem Pult in der Mitte vom Publikum. Und dann haben wir wirklich Veranstaltungen miterlebt, irgendwo in Köln. Da spielten einige der ganz bekannten Bands und eine von den ganz bekannten Bands, die war halt vor uns dran, wir waren so an der letzten Abend um 10 und die hat halt gnadenlos überzogen. Und nach der Truppe, mit der ich unterwegs war, kam die nächste bekannte Band. Also meine Truppe hier aus der Gegend war so ein kleiner Lückenbüßer, ist blöd gesagt, aber so eine kleine Truppe für zwischendurch. Naja, und dann war halt keine Zeit mehr für die Truppe, mit der ich unterwegs war.
Also haben sie euch gecuttet oder was?
Ja, und dann sagte die Band natürlich, naja gut, wir sind jetzt hier, wir hatten vorher in Aachen und sind gleich nachher im Westerwald. Wir haben jetzt also eine anderthalb Stunden hier doof rumgehangen. Und dann meinte der Veranstalter nur so ganz so viel Sand, also könnt gerne jetzt eure Gage einfordern, aber dann werdet ihr leider nie wieder in Köln spielen.
Oh.
Ne, also, ja, oder auch so hinter der Bühne, das ist dann, so in kleineren Orten ist das ganz anders, aber so, auch wir waren auch schon auf nicht ganz großen Sachen, aber schon auf ordentlichen Veranstaltungen, wirklich in Köln, das ist ein knallhartes Geschäft, ne, und das ist, was mich an Karneval auch stört, also was ich teilweise mitbekommen habe, wenn es halt nicht mehr um den Kern geht, zusammen Spaß haben, sondern entweder, wie es jetzt in Köln ist, sich hemmungslos volllaufen zu lassen mit allen Nebeneffekten, die man sich im Entferntesten nur vorstellen kann oder wenn es ein knallhartes Geschäft ist. Aber ist halt so.
In Frankfurt haben wir ja nicht Karneval, wir haben Fasching. Das ist sowas wie Karneval Light. Und mein Vater und meine Schwester waren beide sehr, sehr lange karnevalistisch aktiv. Mit Elverrad und Gardetanz und so weiter. Und demzufolge habe ich auch die eine oder andere Sitzung miterleben dürfen. Und ich bin bei dir. Am Ende des Tages, auch als Organisator, hat es irgendwann nicht mehr mit Spaß zu tun. Es ist dann irgendwie, also Geschäft ist es hier in Frankfurt noch nicht so stark wie in Köln vermutlich, aber es ist ein sehr, wie jeder Verein, etwas, was sehr, sehr stark dann doch getrieben ist, gut organisiert werden muss und was halt immer nicht immer mal auf, ach komm, jetzt lass mal zusammen ein bisschen Späßle haben, funktioniert.
Mhm. Aber da kriegen wir einen schönen Bogen zum Thema LinkedIn.
Echt?
Und
von Fasching auf LinkedIn.
Ja, klar. Ja, Logo, weil in Köln, Kölle und Fasching, beziehungsweise Karneval oder Fastelovend, wie es bei uns heißt, da werden die Geschäfte gemacht, da ist Networking das Thema Nummer eins.
Oh.
Und zack, sind wir bei LinkedIn.
Bam.
Na, siehst du, so muss man das machen.
Da steckt auch ein LinkedIn-Beitrag drin, was LinkedIn mit Karneval zu tun hat.
Da bringst du mich auf. Ja. Ja, ist jetzt ein bisschen spät vielleicht, aber für dieses Jahr, aber für nächstes Jahr vielleicht.
Ja, jetzt ist knapp.
Du bist ja, LinkedIn-Experte, was natürlich auch sehr gut mit deiner Positionierung als Corporate Influencing-Experte auch zusammenpasst. Denn das ist ja die Plattform, wo ja Corporate Influencer eigentlich tätig sind heutzutage. Gibt sicherlich auch wahrscheinlich in der Beauty-Branche und Modebranche dann eher so die B2C-Sachen wie Instagram. Aber
ja, auch, Entschuldigung, ich sag mal, auch im Recruiting. Also gerade auch wenn ich Berufseinsteiger recruiten möchte, ist Instagram, TikTok sind da gute Plattformen.
Klar, ja, das kommt noch dazu, ja. Habe ich ja selber bei meinen Kids mitbekommen. Die sind jetzt alle endlich in der Ausbildung, beziehungsweise ab Sommer. Und unser Jüngster hat auch hier und da mal geguckt, so, ja, beziehungsweise erwähnt, dass er Sachen bei TikTok gesehen hat und auf Berufe hingewiesen wurden. Das ist, finde ich, auch insofern gut, weil die Kids heutzutage, ich sehe es ja, so klein sind sie nicht mehr, 18, 20, 21. Aber unser Jüngster hatte echt Probleme damit, herauszufinden, was er machen soll, aufgrund des großen Angebotes an Möglichkeiten. Ne?
Das ist auch auch schön und ein Luxusproblem im Vergleich zu früher. Und weil zu meiner Zeit, also ich bin jetzt knapp über 40.
Du junger Spund.
War das aber noch ein bisschen schwieriger, da den richtigen Einstiegsjob zu finden. Und da hätte ich mir aber schon gewünscht, ich wüsste das, was ich jetzt weiß, nämlich, hey, es ist alles nur ein Kapitel. Du musst zu keinem Zeitpunkt dich committen für etwas, was du dein Leben lang machen möchtest.
Mhm.
Und ich glaube, das versuche ich meinen Kindern ein bisschen auch mitzugeben. Hey, was die nächsten ein, zwei Stationen? Lass mal die planen. Lass mal in die Richtung denken. Und alles andere wird sich finden auf dem Weg, gerade wenn du so jung bist. Ey, ich hab gerade erzählt, ich habe Medienwirtschaft studiert. Was schon ganz gut ist, finde ich, für das, was ich jetzt mache. Und ich hatte exakt in 4 Jahren, ich habe doch Diplom gemacht, in 4 Jahren hatte ich eine einzige Vorlesung zum Thema Online-Marketing. Nicht, dass der Rest mir nichts gebracht hätte.
Damals,
aber das Fachthema gab es
nicht. Das schon nicht so. Genau, war ja noch nicht so nicht das große Thema und hat ja nicht annähernd den Platz eingenommen für Unternehmen, wie das heutzutage der Fall ist.
Gar
also
nicht.
Definitiv nicht.
Gar nicht.
Ja, dann erzähl mal so, was du, also du, wie ich so mitbekomme von deiner Arbeit, du unterstützt Unternehmen dabei, Corporate Influencing-Programme aufzusetzen, ihre Mitarbeiter dafür fit zu machen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ist eine der Sachen, die wir machen. Also machen wir es mal ordentlich. Ich bin der Co-Founder von Schaffensgeist zusammen mit Marina Zeyerz. Und seit 3 Jahren ist es unsere Mission, dass wir Menschen, Unternehmen helfen wollen, souveräner zu kommunizieren. Auch auf Social Media, aber auch auf anderen Plattformen. Also nicht alles nur digital tatsächlich. So. Und LinkedIn ist natürlich auch während der Corona-Phase für viele Unternehmen deutlich wichtiger geworden, weil halt die ganzen klassischen Konferenzen, Seminare, Messen weggefallen sind. Weil die Vertriebler nicht mehr zu ihren Kunden fahren konnten, wie sie es seit Jahrzehnten gewohnt waren. Und dann haben viele Unternehmen verstanden, obala, da fehlt uns ja irgendwie noch unsere digitale Strategie, die haben wir ja so gar nicht. Wir nutzen ja diese Plattform noch gar nicht. Und deswegen ist LinkedIn für viele, gerade B2B-Unternehmen, ein sehr, sehr wichtiger Kanal geworden. Corporate Influencing, also die Befähigung von Mitarbeitern, selber das Wort zu erheben und eigene Beiträge zu sprechen, um sich und das Unternehmen bekannter zu machen, ist da ein Teil davon, den wir machen. Andere Teile sind zum Beispiel aber auch Personal Leadership Branding, wie wir es nennen, also Personal Branding für Führungskräfte, Top Management, C-Level.
Mhm.
Gegebenenfalls auch unterstützt durch Ghostwriting, wenn es intern keine Kapazitäten gibt, also es ihnen helfen mit Beitragsideen, Skizzen, fertigen Beiträgen. Und natürlich auch Seminare rund um das Thema, nicht nur um das Thema LinkedIn, aber Social Media allgemein. Und Storytelling, um den Bogen wieder zu schließen, spielt da halt auch eine Rolle davon. Denn natürlich kannst du auch Geschichten erzählen, auch auf sozialen Medien. Und wie sich herausstellt, die meisten Leute trauen sich gar nicht so dolle, es zu tun. Was sehr schade ist.
Da ist ja mit Sicherheit das Thema Video auch nicht ganz uninteressant. Dieses Jahr, ich weiß gar nicht, wann das war, irgendwann in den letzten Wochen gab es ja bei LinkedIn wohl ein Algorithmus-Update oder jemand hat es irgendwie herausgefunden, ich weiß es gar nicht genau, dass auf jeden Fall Videobeiträge doch jetzt deutlich besser performen, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Also ich kann es selber bestätigen, meine Videos, ich habe die Menge an Videos dieses Jahr ein bisschen hochgefahren, alleine dadurch, dass ich meinen Podcast jetzt auch mit Video aufnehme und dann entsprechend Snippets bei LinkedIn poste, weitere Sachen folgen. Aber allein für diese kurzen Snippets, sagen wir so maximal 2 Minuten, da hat schon die Engagement Rate schon enorm zugenommen bei mir. Wie sind dann so deine Erfahrungen damit?
Und das finde ich... Ich will jetzt nicht widersprechen, aber ich habe wenig Erfahrung mit Video auf LinkedIn gemacht, weil ich einfach festgestellt habe, wow, Videoproduktion ist, so wie ich es mir vorstelle, aber ich komme halt aus der Filmgeschichte, es ist halt immer super aufwendig. Also ich bin da irgendwie auch zu sehr Perfektionist leider, was mir bei Texten inzwischen wunderbar gelingt, das souverän und knackig zu machen, im Audiobereich auch, aber Video habe ich immer noch. Es ist zu viel Aufwand für den Output. Deswegen bin ich neugierig, musst du mir gleich nochmal erzählen, wie du das jetzt machst, aus einem langen Podcast dann die Snippets rauszuholen, ob es jetzt hier Riverside automatisch macht oder wie auch immer. Aber die Erfahrungen, die ich persönlich selber gemacht habe mit Video auf LinkedIn, sind sehr überschaubar. Und ganz ehrlich, ich bin fast, und genau was du angesprochen hast, war der Algorithmus-Report, die Studie von Richard van der Ploom und seinem Team, die das vor kurzem veröffentlicht haben, wo sie versuchen zu interpretieren, wie der Algorithmus tickt. Und ja, Videos werden nicht mehr ganz so abgestraft, wie es früher der Fall war. Aber ganz ehrlich, ich bin ganz froh, dass LinkedIn nicht so durchgereelt wird wie Instagram, wie TikTok. Denn, oh mein Gott, das ist ein ganz anderes Konsumverhalten. Und ich will die Leute kennenlernen, ich will deren Ideen kennenlernen. Und für mich gehört da eben auch eine gewisse adäquate Ausdrucksweise in schriftlicher Form dazu. Ich selber lese viel lieber, wenn ich was lernen möchte, als dass ich mir ein Video anschaue. Aber wir haben schon etabliert, ich bin ja alt. Aber LinkedIn ist auch nicht mehr so jung, ist auch nicht so jung wie Instagram und TikTok. Von daher ist okay.
Ja, interessant ist, ich hatte letztens mit dem Steffen Wetzel gesprochen darüber, der sich da auch ja mit dem Thema auseinandersetzt und er meinte, die Erfahrung, die er hat, vielleicht hat das auch aus dem Report, dass halt auch die Videolänge mittlerweile, also der Impact von kurzen Videos nicht mehr so groß wie bei langen Videos. Also das wirklich jetzt, ich habe den Report nicht gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dass längere Videos besser funktionieren als so 30 Sekunden, das würde ja auch dafür sprechen, dass LinkedIn nicht zu einem zweiten TikTok werden will, weil das fände ich auch furchtbar.
Das stimmt, aber bis zu 2 Minuten sollten es sein, länger trotzdem nicht. Auch hier, wir sind immer noch auf Social Media, also wenn man Videos machen möchte, kurz und knackig auf den Punkt kommen, mit dem Wichtigsten zum Start, also in den ersten 10 Sekunden einsteigen, denn das ist ja trotzdem immer noch das, was die meisten Leute sehen werden. Und um Gottes Willen, keine YouTube-Links einfügen. Das mag LinkedIn gar nicht.
Mhm. Ja, zumindest nicht im Text selber oder auch im Kommentarbereich.
Also ganz ehrlich, Links in Kommentaren, also YouTube-Links in Kommentaren sieht man super selten. Vielleicht so als Quellenangabe tatsächlich, aber wenn du ein Video auf YouTube, auf LinkedIn hochlädst, dann wird es ja automatisch gestartet. Erstmal auch ohne Ton. Und dann wird es auch, hat es Chancen, mehr Reichweite zu bekommen. Wenn du auf LinkedIn einen Link zu YouTube postest, dann denkt sich LinkedIn mit der Mutterkonzern Microsoft hin dran, ey, du bist deppert, warum weißt du jetzt hier jetzt den Nutzern den Weg zum Ausgang hin? Weil YouTube ja zu Alphabet gehört. Und deswegen lieber das Video nehmen und organisch, also nativ auf LinkedIn hochladen.
Mhm. Ja, ist natürlich schwierig, wenn man ein längeres Video hat. Also ich weiß, ein Kunde von uns, der hat es eine lange Zeit so gemacht, mittlerweile aber auch nicht mehr, dass er quasi so ein Short-Snippet seiner YouTube-Videos bei LinkedIn hochgeladen hat und dann in den Kommentaren dann, und wenn du das ganze Video sehen willst, hier ist es bei YouTube. Ist aber auch jetzt bestimmt schon anderthalb Jahre
her. Aber dann als Quellenangabe, genau. Also trotzdem, die Essenz ist ja dann im eigentlichen Beitrag gewesen. Ja, und so kann man es machen. Entweder mit einem kurzen Snippet dazu, gerade wenn man es irgendwie schon anders produziert hat, dann denkst du einfach noch mit und denkst, okay, gibt es auch eine LinkedIn-Version. Auf der anderen Seite hast du immer noch die Alternativen, die Möglichkeiten, da vielleicht ein Slideshow draus zu machen, also dieses PDF-Dokumentenformat, das zu tun. Das funktioniert viel, viel besser meiner Erfahrung nach als die meisten Videos. Und du hast die Möglichkeit, einfach die Essenz des Videos, der Inhalte, die du vermitteln möchtest, auch als Text aufzubereiten. Und auch das kann funktionieren, mit Bild, ohne Bild. Brot- und Butterbeiträge haben meistens Text und Bild. Aber du kannst theoretisch auch nur Textbeiträge machen.
Mhm. Interessant, weil also das Video jetzt so nicht super funktioniert, zumindest bei LinkedIn und bei der Klientel, die angesprochen wird. Definitiv, habe ich schon oft genug mitbekommen. Das Interessante für mich auf der anderen Seite ist, ich merke es ganz deutlich, insgesamt in meinen Zugriffszahlen, wobei jetzt LinkedIn nicht das Maß aller Dinge ist, dass seitdem ich da mehr mit Video mache, dass das zugenommen hat. Und ich bekomme auch in Gesprächen, wenn ich dann mit Leuten aus meinem Netzwerk ein Gespräch bin, auch wirklich relativ kalte Kontakte, die mich dann anschreiben und sagen, hier, grundsätzlich interessiert, lassen wir sprechen, bekomme ich ab und an schon einen Hinweis, das ist ja cool, dass du jetzt auch Video machst, dann lernt man den Menschen jetzt mal ein bisschen besser kennen, ja. Weil wie du in Wirklichkeit drauf bist, das erlebt man gar nicht. Also ich weiß, als ich angefangen habe, ich habe früher ein bisschen Facebook gemacht, aber völlig vernachlässigt, aber so richtig angefangen mit Social Media habe ich eigentlich erst mit LinkedIn vor 3 Jahren und anfangs noch den Gedanken gehabt, ja, du musst dich ja professionell präsentieren, seriös. und es war immer so für mich, ich sitze jetzt hier mit der angezogenen Handbremse, weil normalerweise, ich schreibe gerne mal irgendwie sarkastische Sachen oder mal irgendwas Blödes, Witziges. Mhm. Also jetzt keine Katzenbilder oder so ein Quatsch, aber ich bin der Letzte, der irgendwie stocksteif ist. Und so lernen die Leute mich gar nicht kennen. Irgendwann, ne, habe ich schon vielen schon gehört, wird man dann mutiger, kommt so ein bisschen aus dem Schneckenhaus raus. Mhm. Und der ein oder andere sieht dann auch, okay, das ist der Mensch wirklich, ne? Ist doch gar nicht so. Aber wie gesagt, für mich war es echt auffällig, dass ich darauf angesprochen wurde, seitdem ich da, wenn es auch nicht wahnsinnig viel ist, auch mich mal im Video zeige. Von daher für mich bisher eine sehr gute Erkenntnis.
Absolut. Also Videos sind ja genau dafür, ist der große Vorteil, dass super viele Informationen auf einem Schlag rüberkommen. Und gerade auch, wenn ich mich persönlich zeigen möchte, kann ein Video dann sehr, sehr gutes Format sein, weil du eben die Körpersprache siehst, die Stimme, die Gestik, die Mimik. Das ist nochmal ein anderer Schlag, eine andere Qualität an Kommunikation. Und deswegen gerne, gerne ausprobieren. Wie machst du das denn, Florian? Holst du dir hier die Snippets von dem Podcast direkt von Riverside runter?
Ja, also ich habe alles Mögliche ausprobiert. Der Anfang bei mir war Headliner. Mhm. Das ist eine Plattform, die sich automatisch, wenn du möchtest, von deinem Podcast-Kanal, ich glaube, die nehmen da Apple iTunes, die aktuellen Folgen ziehen, wenn die veröffentlicht werden. Du machst eine Grafikvorlage, sagst, okay, das Cover, was die sich auch ziehen, das packst jetzt so und so in die Grafikvorlage und dann diese Wellenform, die mitläuft zum Ton hier und hin. Da machst du wie so ein Template und dann läuft das vollautomatisch. Und so habe ich die ganzen Folgen für YouTube veröffentlicht, im 16:9 Format. Dann war halt links das Podcast-Cover und rechts war eine Wellenform, die zappelte. Ja, ja. Und auch Snippets für LinkedIn im Format 1:1. Das Problem bei den Snippets war, da war der Ausschnitt, den Headliner sich rausgesucht hat, war immer so ein bisschen, naja. Also der Inhalt war jetzt nicht unbedingt sinnvoll und logisch. Deshalb habe ich das mittlerweile gelassen. Hab dann Opus Clip, was ja unheimlich beliebt ist aktuell, kennengelernt. Finde Opus Clip auch klasse bei langen Videos. Zum Beispiel, ich habe letztes Jahr viele Livestreams gemacht. Das ist halt auch so ein Format, was ich jetzt auch wieder anfangen werde. LinkedIn Live, parallel auch bei YouTube. Mhm. Und da kann man hervorragend mit Opus Clip halt kleine Snippets draus machen. Direkt mit Untertitel, textbasiert auch schneiden. Also da kann ich Sätze markieren, sagen den Satz raus, dann schneidet der auch das Video da. Ja, cool. Ist nicht schön, deshalb ich mach's nicht, aber für Anfang und Ende, das ist sehr praktisch. Und ich glaube, die haben jetzt auch eine Funktion, dass du ein ganzes Video hochladen kannst und einfach nur einen Untertitel da reinbrennst. Mhm. Aber ganz ehrlich, Riverside hat vor wenigen Wochen ein Update gefahren, was der absolute Knaller ist. Also jetzt zum Beispiel das Video hier, was wir mit aufzeichnen, das lasse ich nachher von der KI mal durchlaufen. Riverside erzeugt mir automatisch von der Tonspur eine Summary für die Podcast-Beschreibung. Die ist für mich die Basis. Früher habe ich immer mitgetippt und so. Mhm. Die ist die Basis, weil die mittlerweile wirklich sehr gut ist. Sprachlich nicht, aber das ändere ich ja natürlich, sondern inhaltlich. Ja. Auch die 10 wichtigsten Bullet Points haut's raus und macht mir auch auf einen Schlag 10 oder 5, wie ich es halt möchte, Videosnippets in verschiedenen Formaten. Ja. Ich kann es nur empfehlen. Chapterliste, Kapitelmarker für YouTube und Podcast werden auch rausgehauen. Also ich bin gerade riesengroßer Riverside-Fan, weil ich da alles in einem habe. Und super. Da wird es auch viel einfacher in der Produktion.
Ja. Wir haben ja auch einen Podcast mit der LinkedIn Lounge. Wir nehmen auch, wenn wir virtuell aufnehmen, oft mit Riverside auf. Ich habe das erstmal getestet, als es rausgekommen ist. Da war Englisch okay, Deutsch noch so gar nicht. Also er hat einfach nicht verstanden, wo die Highlights sind. Das soll sich jetzt aber auch geändert haben und deswegen müssen wir das auch dringend uns mal anschauen, ob das auch für uns so funktioniert. Von daher danke für die Empfehlung.
Und kleiner Tipp noch, letzte Woche kam wieder ein Update. Du kannst jetzt auch Folgen, die du nicht in Riverside aufgenommen hast, hochladen. Egal ob Video oder Ton. Und du kannst nur die KI dafür nutzen. Ich mache das gerade, weil wir betreuen auch Podcasts für Kunden von uns. Und da habe ich jetzt gerade einen Prozess gebaut, also weil ich das natürlich nicht selber mache, aber einen Prozess gebaut, wie derjenige, der es macht, bei uns einfach die Folge hochlädt auf Riverside im Account der Kunden, da die ganzen Infos kriegt mit Kapitelmarkern und das Ganze dann halt ziemlich schnell halbautomatisiert veröffentlicht werden kann. Ja. Also großes Kino.
Sehr, sehr geil. Und dann ist natürlich schon toll, wenn man wirklich so, und das gilt ja auch an alle anderen, auch an alle Zuhörer, wenn ihr mal ein größeres Event habt, wenn ihr mal einfach Content produziert, weil jemand auf einer Bühne steht und einen Vortrag hält, weil ihr ein Podcast-Interview gebt oder so, also Host seid oder zu Gast seid, ist ja egal. Schaut, dass ihr immer alles Mögliche mitnehmt. Wenn ihr einen guten Blog habt, denkt an den Blogartikel schon im Vorfeld. Wenn ihr gut auf YouTube seid, denkt an Video. Denkt an Micro-Content, die ihr nutzen könnt für Social. Niemand muss alles machen. Aber meine Empfehlung ist es immer zu schauen, wo bin ich denn gut? Wo ist meine Zielgruppe? Wo treffe ich die Tonalität meiner Zielgruppe? Um dann diese Kanäle schon gleich bei der Produktion mitzudenken. Und halt der Riesenvorteil ist, dass ich eben mir dadurch Aufwand spare, Zeit spare, Geld spare, weil ich alles in einem machen kann. Und da jetzt, ja, Gott sei Dank mit KI geht das deutlich leichter, als es früher der Fall war.
Definitiv. Und da muss ich dir auch widersprechen beim Thema Produktionsaufwand von Videos. Ich bin völlig bei dir, was Perfektion betrifft. Das war für mich echt ein großer Durchbruch vor ein paar Jahren, der Sprung aus der Medienbranche raus. Jahrelang totaler Perfektionist bei Audio- und Musikproduktion, also wirklich die fünfte Kommastelle hinterm Komma habe ich husten hören und auf dem Niveau gearbeitet, also völlig irre aus heutiger Sicht. Hat keinen interessiert, natürlich auch besonders die zahlenden Kunden nicht interessiert. Also besonders die Kunden, die gut gezahlt haben. Sprich, Industrie hat es noch weniger interessiert. Das war wirklich für mich eine fast schon eine Befreiung. Weil die meisten, die sich verrückt gemacht haben wegen Details, waren dann halt Musiker, die eh nicht, also fast nichts oder nicht gut bezahlt haben. Und ich bin mittlerweile völlig geheilt von diesem, ich sag mal, nerdigen Perfektionswahn. Ja. Na, also Themen wie, wenn wir Studios einrichten, 4K und so, das ist völlig uninteressant, braucht man nicht, interessiert keinen. Na, also klar, hochwertige Qualität, wir machen ja auch die Raumakustik und, das ist alles klar, aber totale Perfektion lähmt dich und bringt halt nichts. Das haben wir ja auch, wir haben viele Jahre ja Kommunikationsinhalte und Trainings für Unternehmen produziert. Die besten Videos waren die, wenn die Mitarbeiter vor der Kamera standen und auch mal gesagt haben und irgendwie einen Haken hatten. Weil das haben sich nachher die es angucken sollten, am ehesten angeguckt und konnten sich damit identifizieren.
Ja.
Na, und wenn ich jetzt hier YouTube-Videos produziere oder Videos für LinkedIn produzieren würde, mit Kamerateam um gigantischen Aufwand, dann würde ich bei meiner Zielgruppe denen total den Mut nehmen, selber mit Video was zu machen, weil es einfach way out of line ist für die.
Ja, du versteckst die Leute eher. Und dann gab es noch diesen schönen Spruch, der beste Content ist der, der auch veröffentlicht worden ist. Und was du gerade beschrieben hast, Florian, dieser Umgang mit dem eigenen Qualitätsanspruch ist eigentlich auch einer der Kerne, vielleicht sogar der Kern von dem, was wir machen. Denn wir bringen den Leuten nicht bei, perfekte Beiträge zu schreiben. Weil meines Erachtens gibt es sowas gar nicht. Egal, oder perfekte Podcasts, perfekte Videos. Was unser größter Hebel ist und was wir bewirken, ist tatsächlich ein bisschen loszulassen. Ein bisschen den richtigen Weg zu finden zwischen, boah, wir sind dieser krasse Mittelständler in Baden-Württemberg mit den tollen Produkten, die bis auf die Nachkommastelle exakt die Fräsung haben. Und wir haben eine Historie von über 100 Jahren und sind einfach der Hidden Champion in unserer Branche. Bam, 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 bam. So, diese ingenieursgetriebenen Unternehmen dahin zu bringen, dass sie verstehen, oh, in der Kommunikation muss es gut sein, aber nicht so perfekt wie deine Produkte. Das ist die größte Transformation, die wir oftmals machen. Und das ist, glaube ich, in Deutschland eine besondere Herausforderung, denn wir sind ja nicht so die geborenen, also nicht für unseren Humor bekannt. Wir sind vielleicht auch nicht gerade die geborenen Geschichtenerzähler, obwohl wir früher mal das
Land... Ich habe noch über Karneval gesprochen.
Ja. Du hast gesagt, das geht ums Saufen. Das können wir. Das können wir. Nein, also das Land der Dichter und Denker ist eigentlich mehr das Land der Ingenieure und der Zweifler geworden. Und da zu schauen, hey, wie kann jeder von uns als Einzelperson, aber auch als Gesamtunternehmen, wie können wir eben eine gute Mischung finden aus unserem professionellen Bestreben in der Kommunikation, aber trotzdem was auf die Straße zu bringen, trotzdem Content zu veröffentlichen, der gut ist, indem wir Wissen teilen, indem wir Ideen teilen und indem der Kommunikation mit unseren Kunden, Bewerbern und Partnerdienstleistern auslöst. Und das ist eigentlich der Kern, diesen Weg zu finden. Und da darf man eben gerne auch mal Geschichten erzählen. Da darf man gerne auch mal, also bleibt jetzt unter uns, aber man darf auch mal ein bisschen Humor zeigen, hier und da. Das macht nämlich kein anderer.
Wirklich?
Das traut sich keiner.
Und aber nicht zu laut.
Nicht zu laut.
Musste unter vorgehaltener Hand sagen, ja. Nicht zu laut.
Aber wenn man es macht, sieht man dann, oh krass, wie das wirkt. Das Lustige ist, wenn Unternehmen mal Humor einsetzen in ihrer Kommunikation, dann findet das normalerweise die Branche extrem geil. Und du kommst sogar auch mal in andere Medien rein, weil es so auffällig ist, was sonst keiner macht. Die größten Zweifler hast du immer intern. Weil dann andere Menschen, die sich nicht mit dieser Plattform auskennen, dieser Kommunikation überhaupt nichts am Hut haben, dass sie dann sagen, ey, das geht aber nicht. Was ist denn, wir machen uns nicht über unsere eigenen Produkte lustig. Wo kommen wir denn da hin? Und das finde ich so extrem abstrus teilweise. Wie sind deine Erfahrungen?
Naja, also ich muss die ganze Zeit an ein Thema denken. Du sagst irgendwie so ingenieursmäßige Perfektion. Auf der anderen Seite aber dann beim Thema Videokommunikation, insbesondere Live-Kommunikation, Videocalls und Ähnliches sind, ich würde mal ganz frech behaupten, 90% der Unternehmen in einer absoluten Grützequalität unterwegs, die sowas von beschämend ist. Das Härteste, was ich erlebt habe, in einem, ich weiß gar nicht mehr, was es für eine Veranstaltung war, aber ein großer deutscher DAX-Konzern aus der Technologiebranche, wir alle kennen ihn, und da eine leitende Person, auch mit Sicherheit mit Ingenieurs-Background, saß vor einem völlig ranzigen Bücherregal in seinem Homeoffice, völlig unterbelichtet, grisseliges Bild, Ton kaum verstanden und war wirklich nicht privat, sondern offiziell im Namen seiner Firma an diesem Webinar. Also ich selber war nicht Teilnehmer. Ein Kunde von mir hat den Link dann zur Aufzeichnung geschickt und sagte, guck dir mal das an. Das ist doch nicht zu fassen. Ein Weltkonzern. Das war für mich jetzt die absolute Krönung und das ist nicht 2020 gewesen. Ja. Das war Ende 2022.
Und das Komische ist, wenn dieser Mensch auf einer Bühne wäre, bei einer Konferenz, würde sich ja sehr gut vorbereiten. Hätte einen Anzug an, hätte eine schöne Präsentation vermutlich. Hätte vorher mit seinem Team besprochen, was die Keypoints sind, im Q&A auch anschließend. Aber wie du sagst, eine Videokonferenzen ist keine richtige Kommunikationsform. Wird sich einfach keine Mühe gegeben.
Ja, ich denke, es hat einfach auch damit zu tun, 2020 waren wir von heute auf morgen gezwungen. Und dieser Zwang hat für die allermeisten im heimischen Umfeld stattgefunden. Dieses, ich wälze mich aus dem Bett. Also das Härteste, was ich erlebt habe, wo ich auch endlich mal ein Wort gesagt habe, hatte damals noch zwei Lehraufträge und habe dann im einen Lehrauftrag dann auch Vorlesungen online gehalten. Und das Härteste war wirklich ein Student, der auch die Kamera anhatte und im Bett lag. Und du hast gesehen, der ist gerade erst aufgewacht. Da habe ich gesagt, sorry, also ich finde, das ist für alle anderen, die hier dabei sind, so demoralisierend oder irgendwie, es macht einfach, ich will jetzt nicht spießig sein, aber ich finde, das geht nicht. So ein bisschen Selbstachtung sollte man schon haben. Hatte die Kamera ausgemacht, gut. Finde ich auch nicht besser, hätte sie auch einen Schreibtisch setzen können. Ja. Aber das finde ich dann schon echt hart, diese fehlen. Ich glaube, bei vielen ist so diese Erstprägung bei dem Thema so, naja, ist ja nichts Halbes, ist ja nichts Ganzes so, das ist ja so eine Übergangslösung für zu Hause gewesen. Ist es aber halt nicht, ne?
Ich würde vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen. Und das ist eine der größten Lernreisen, die ich in den letzten Jahren hatte. Oder Lernerfahrungen. Die Bedeutung von Kommunikation. Wie achtsam wir mit Kommunikation im Allgemeinen umgehen. Und das gilt nicht nur für Videokonferenzen, das gilt nicht nur für Social Media, sondern wie ich auftreten möchte in gesellschaftlichen Räumen. Ne, bei dem Beispiel, bei einer Vorlesung zum Beispiel. Aber auch, wenn ich auf einer Party eingeladen bin. Wie verhalte ich mich da? Wie trete ich auf? Was habe ich an? Welchen ersten Eindruck will ich vermitteln? Das ist eine gute Geschichte. Wie viele Fragen stelle ich meinem Gegenüber? Oder erzähle ich nur von mir, um was ich alles Tolles kann und Tolles mache? Ich finde, da mal drauf zu achten, bewusster mit Kommunikation umzugehen, finde ich super spannend. Das Problem daran ist nur, dass es mitunter den Kreis der Menschen, die du gut findest, deutlich kleiner macht. Und auf einmal feststellst, ey, durchjuckt dem gar nicht die anderen.
Das habe ich schon hinter mir. Also ich vor einigen Jahren, ich bin jetzt schon über Mitte 40, oder wie meine Kinder gerne sagen, du bist auf dem Weg, ein alter Sack zu werden.
Oh, schön.
Nett, ne? Mhm. Also es gibt eine Steigerung. Mein bester Freund, der wird dieses Jahr 61. Da habe ich immer noch jemanden, wo ich nach unten treten kann.
Aber ich bin nicht ja, so alt wie der Onkel.
Genau, der ist nämlich viel älter. Ja, gut, das ist lustig. Hatten wir letztens im Supermarkt. Er stand hinter mir in der Kasse. Wir haben eingekauft und er blökte mich an. Machen Sie mal ein bisschen schneller. Und ich sagte sicher, als Rentner muss man noch einige Zeit haben, als so alter Sack.
Geil.
Das war geil. Das werden wir wieder machen, weil er ist mein bester Freund, mein absoluter Herzensbuddy seit 25 Jahren. Ja. Aber die Kassiererin, die einen drehte sich um, Riesenaugen. Und ich sagte, nee, hä? Alles gut, grinste er auch, aber das war es echt wert, das war Comedy, das war ja, ein Knaller.
Ja. Muss ich gleich hinterher, alles gut, ja, der hat mich eh nicht gehört, der hört nichts mehr.
Der hört nichts mehr, der ist senil. Siehst du, jetzt habe ich aber vergessen, wo ich mit angefangen hatte, verflucht. Ich werde alt, ne?
Das ist, Sie sehen was wieder. Nein, es ging um die Kommunikation, die Achtsamkeit.
Ah ja, genau. Genau, mit der kleinen Gruppe. Nee, vor ein paar Jahren, so mit Anfang 40, hat es mich irgendwie gerissen, dass ich halt so nicht weitermachen wollte in verschiedenen Bereichen, mich mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung beschäftigt habe. Viel gelesen, Seminare besucht und Ähnliches. Und alleine die Tatsache, dass ich mich damit beschäftigt habe, mir selber und meinem Umfeld Fragen gestellt habe, die manche Leute aus ihrer 30-, 40-jährigen Lebensliturgie gerissen haben, können ja alle machen, was sie wollen. Ich bin so drauf, ich bin sehr liberal, jeder soll machen, was er will. Soll mich halt nur bis zu einem gewissen Punkt nur damit behelligen. Ja. Und dann ist alles okay. Habe ich genauso gemacht. Ich will niemanden irgendwie hier bekehren oder sonst was. Aber du glaubst gar nicht, wie schnell sich mein Bekanntenkreis und Umfeld ausgedünnt und radikal verändert hat. Von daher bin ich absolut bei dir. Und als praktisches Beispiel habe ich irgendwo mal gelesen, fand ich super spannend, wenn du Beiträge schreibst als Blog oder vor allen Dingen auch LinkedIn-Beiträge, wenn in jedem zweiten oder dritten Satz ich drin ist oder der am schlimmsten Fall noch mit ich anfängt, dann baust du richtig großen Mist. Und das ist etwas, was mir bei vielen auffällt, insbesondere, ich sag mal, Solo-Selbstständige, die beratend, coachend oder trainierend unterwegs sind, habe ich ganz häufig, ich mache das, ich bin hier, jeder Beitrag ist ein Pitch. Und das ist reflektiert genau das, was du gerade gesagt hast. Einfach achtsamer in der Kommunikation damit umgehen, ob ich jetzt die ganze Zeit im Mittelpunkt stehe oder auch nicht einfach andere Menschen, für die ich ja was mache. Da sind wir auch wieder beim Verkaufen, ist auch das Spannende. Ja. Ne, dieses, ne, sag nicht, was du kannst, sondern frag, was dein Kunde brauchen kann.
Ja, und da kommen wir auch wieder zusammen zum Thema, das du vorhin angesprochen hast, zum Geschichten erzählen. Denn wie sich herausstellt, wenn du nur deine Geschichte erzählst, wie toll du doch bist und was du gelernt hast und deine große Heldenreise, dann interessiert das die Leute nur zu Beginn und dann nur so oberflächlich. Aber wenn du mal die Geschichten deiner Kunden erzählst und deine Kunden zu den Helden machst, dann wird's interessant. Denn wenn ich dein potenzieller Kunde bin, denke ich mir, hey, toll, der Florian, der hat dem mal geholfen, der war genau in derselben Situation wie ich. Und wie spannend der das erzählt, cool, ich will auch diese Reise machen. Das heißt, wir nehmen in der Kommunikation, das gilt nicht nur für Social Media, das gilt auch für die Webseiten, das gilt auch für jedes Webinar und so weiter. Bist du nicht der Held, sondern du bist der Yoda. Du bist der alte weiße Mann im Prinzip, der Guru, der dem Frodo dabei hilft, seinen Weg zu finden, um den blöden Ring loszuwerden. Also da bitte die eigene Rolle nicht falsch einschätzen. Ja, es ist vollkommen okay, auch mal von sich zu erzählen, gerade wenn ich eine Anekdote berichte, die mir geschehen ist. Aber dann steht es ja exemplarisch für etwas, was meinen Kunden ohnehin betrifft. Dann erzähle ich diese Geschichte nur aus meinem Blickwinkel. Aber im Kern geht es ja trotzdem um das Problem, die Fragen oder Vorbehalte meiner Kunden. Sollte es zumindest sein. Mhm. Und auch hier wieder, finde ich, das hat mich die auch meiner Studienzeit gelehrt. Liegt uns dieser Perspektivwechsel, ist uns sehr, sehr fremd in Deutschland. In den USA ist Geschichten erzählen viel, viel einfacher. Die können sehr viel einfacher diesen Schalter umdrehen, um diese Kundenperspektive einzunehmen. Und deswegen kommen viele ja populäre, nicht nur Geschichtenstrategien, sondern auch Sales-Taktiken und Ähnliches, deswegen ja auch aus den USA, weil es denen ein bisschen leichter fällt und weil die nicht so ganz so verkopft daran gehen.
Mhm. Ich finde sowieso, ich habe einmal, das war auch im Rahmen dieser, sag ich mal, Heldenreise im weitesten Sinne, also persönlicher Entwicklung und Fragen nach dem Warum und wer bin ich.
Wenn ja, wie viele?
Das war in einem Bunker auf dem...
Und wenn ja, wie viele?
Genau, auch einer meiner Lieblingssätze. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich weiß nicht, wo ich es her habe, aber auf jeden Fall die Aussage, die einzige Aufgabe, die wir letzten Endes im Leben haben, wenn man alles runterbricht, ist, anderen Menschen zu helfen. Bei manchen ist es, anderen Menschen zu dienen. Also das heißt nicht, sich selber aufgeben, sondern nicht immer nur an sich zu denken, sondern zu sagen, ich selber werde nur dadurch auch besser und größer. Selbstachtung, Selbstfürsorge mal vorausgesetzt, wenn ich anderen bei etwas helfe. Manche machen es zu ihrem Beruf. Es ist bei mir, ich habe nie geplant, irgendwas Lehrendes zu machen. Im Gegenteil, ich habe die Schule gehasst wie die Pest und finde immer noch, dass sehr viel, was ich in meiner gymnasialen Laufbahn ab der Oberstufe gelernt habe, einfach Zeitverschwendung war. Ist halt so, also jetzt mal außer Sprachen und Geschichte. Aber das hat auch mit meiner persönlichen Neigung natürlich zu tun. Aber komischerweise bin ich in dem Bereich gelandet, wo ich eigentlich nie hin wollte. Nämlich, ich habe eigentlich schon mit Anfang 20 anderen Leute unterrichtet. Also ich habe sehr frühe Workshops gegeben zum Thema Musikproduktion, direkt schon nach dem Studium. Mhm. Und irgendwann hatte ich ein Problem damit, mochte das nicht mehr. Bis mir dann halt dann klar wurde, ja, aber unsere grundsätzliche Lebensaufgabe, egal was wir machen, ist ja anderen Menschen zu helfen. Ja, und da sollte man einfach mit sich im Frieden sein. Bei mir ist es halt jetzt noch ein bisschen stärker ausgeprägt. Aber das hat bei mir persönlich auch für eine gewisse innere Ruhe gesorgt. Mhm. Ja, also ja, das ist wie bei vielen Punkten. Wenn man sich selber nicht so sehr in den Vordergrund stellt, geht es einem direkt schon viel besser.
Ja, aber da sieht man schon, was man dazu braucht, um diese guten Geschichten zu erzählen und sich nicht in den Vordergrund zu stellen, ist sich mal damit anzufangen zu beschäftigen. Wer bin ich eigentlich und wenn ja, wie viele? Das heißt also auch ein bisschen in die Persönlichkeitsentwicklung reinzugehen. Und auch das ist etwas, was wir im Rahmen unserer Trainings, wo es eigentlich um LinkedIn geht, aber was quasi ein Nebeneffekt davon ist, denn wir nötigen die Menschen, die Teilnehmer dazu, mal für sich zu definieren, was sind eigentlich meine Stärken? Was sind eigentlich meine Werte? Wo will ich eigentlich hin im beruflichen Leben? Und das machen auch wenige, gerade nicht Führungskräfte tatsächlich, die irgendwann im Laufe ihrer Karriere mal für sich entschieden haben, boah, ich will da und dahin. Aber alle anderen, auch in meinem persönlichen Umfeld sehe ich das ganz oft, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung eine ganz, ganz geringe Rolle spielt. Und ich finde das sehr, sehr schade. Das ist auch etwas, was die Schule auch mal zumindest anschubsen könnte oder spätestens die Uni. Aber wenn man sich nicht freiwillig darum kümmert, dann wirklich doch sehr vernachlässigt wird. Und auch das war... Ich weiß nicht, Florian, wie das bei dir war, aber bei mir war es mit dem Start der Selbstständigkeit vor langer, langer Zeit. 2014 war das bei mir und dann musste ich mich ja mit mir beschäftigen, weil ich ja auch erstmal schauen musste, was kann ich dem Kunden anbieten, was sind meine Werte, was sind meine Ziele, wie will ich eigentlich arbeiten, für wen will ich arbeiten. Und das war für mich, deswegen will ich das niemals missen, die größte Lernerfahrung, die ich bisher in meinem Leben hatte. Weil ich verdammt viel über mich selber gelernt habe in dieser Zeit und immer noch lerne. Wie war das bei dir?
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Zeitlich gar nicht so viel früher, aber ich war deutlich älter. Also bei mir war es auch so 2011, 12 aus privaten Gründen, große private Krise 2012, wo das dann bei mir zu einer Selbstreflexion und Beschäftigung über mehrere Jahre, die bis heute anhält, geführt hat. Ich habe in der Ausbildung, im Studium, ich bin seit 2002 selbstständig, also jetzt seit 22 Jahren knapp, krass, war nur anderthalb Jahre direkt nach dem Studium mal angestellt. Hab mir aber diese Frage damals nicht gestellt. War ich wahrscheinlich persönlich noch nicht reif genug. Das nächste war, bei mir ging das alles miteinander her. Ich habe meine Frau kennengelernt, ein halbes Jahr später haben wir geheiratet, ein dreiviertel Jahr später kam unsere Tochter und drei Wochen vor der Geburt unserer Tochter habe ich mich selbstständig gemacht. Und ein Jahr später kam unser ältester Sohn und zwei Jahre später der Kleine. Ja. Das heißt, wir haben Vollgas gegeben, dass ich überhaupt nicht dran gedacht habe, Ziel oder so. Es ging nur über Lebensmodus über 10 Jahre.
Man kommt ja gar nicht zum Nachdenken.
Und das hat null. Und es war immer nur auf Sicht fahren. Deswegen habe ich auch jahrelang Projekte gemacht, für Kunden gearbeitet, die mir nicht gut getan haben, aber auch einfach gut, Kunden waren auch nicht immer so glücklich damit damals, meistens schon, aber dann mit enormem Energieaufwand meinerseits. Also dieses aufs Bauchgefühl hören und gucken, was will ich eigentlich, mir ein Ziel setzen, wie möchte ich auch nach außen wirken und so, das kam alles sehr viel später, weil ich halt einen totalen Hassel war. Und ich glaube, so geht es vielen Leuten vielleicht zum späteren Zeitpunkt im Leben auch, dass sie so, ich will nicht sagen betäubt sind, aber so vom Alltag eingenommen, dass sie da überhaupt nicht zukommen, sich mal mit sich selber zu beschäftigen. Und das ist halt auch, du hast es wunderschön jetzt in den Business-Kontext gebracht, ein wahnsinnig wichtiges Thema und eine Grundlage, um halt auf LinkedIn oder bei anderen Punkten überhaupt sich selber präsentieren zu können.
Aber ich würde dir in einem Punkt widersprechen wollen. Ich glaube, es ist nicht, weil die Menschen keine Zeit haben. Wie bei allen anderen auch, liegt es daran, wo sie ihre Prioritäten setzen.
Natürlich.
Denn die Menschen, Schau dir mal den Medienkonsum an, die Menschen haben verdammt viel Zeit. Jetzt kämpft jede Gewerkschaft darum, um eine, weiß nicht, 15-Stunden-Woche oder was es jetzt gerade ist. Wir haben immer mehr Zeit, um uns auch mit uns selber zu beschäftigen. Aber ich glaube, es liegt zum einen in der Sozialisierung, weil du wenig diesen, wenn du in dieser Bubble drin bist, hast du keinen Einfluss, niemanden, der dich anschubst in die Richtung, was absolut verständlich ist übrigens. Und selber muss man halt diesen erstmal unbequemen Weg außerhalb der Komfortzone gehen, denn das ist ja die Gefahr dabei. Klar. Wenn du anfängst, dich mit dich selber zu beschäftigen, vielleicht gefällt dir nicht alles, was du herausfindest. Vielleicht stellst du dich selber in Frage. Ja, genau. Du hinterfragst deine
Eltern. Fängt erst mit Schmerzen an.
Ja. Du hinterfragst dich, deine Eltern, fragst dich, wie bist du eigentlich hingekommen, warum bist du so, wie du bist. Und das ist nicht immer ganz angenehm, sich mal selber ins Gesicht zu schauen. Dass man da, dass ein enormes Wachstumspotenzial dahinter steht, das merkst du ja nicht gleich. Das merkst du nach mehreren Monaten und Jahren, was du eigentlich für eine Reise machst. Aber diese Belohnung lässt halt auf sich warten. Und dann, deswegen fände ich es toll, wenn, ja, vielleicht, liebe Hörer, liebe Hörerin, an der Stelle, ein kleiner Auftrag für euch. Wenn du da schon ein, zwei Schritte weiter bist, dann trag das doch gerne als eine Art Mentor oder Mentorin an dein Umfeld. Und stifte andere doch Leute doch mal an, damit sich mal mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Es muss nicht auf LinkedIn ausarten, aber zu sagen, hey, wer bist du eigentlich? Was sind deine Werte? Wie kommunizierst du? Wie willst du wahrgenommen werden? Ich denke, das ist egal, ob du festangestellt oder Solopreneur bist oder irgendwas werden möchtest. Immer eine gute Sache.
Mhm. Bin ich absolut bei dir. Total. Ich habe allerdings auch, ich will nicht sagen unangenehme, aber schon echt krasse Erlebnisse damit gehabt. Also totale Abweisung. Also auch von Menschen, wo ich es nie gedacht hätte. Wo du merkst, es tut ihnen weh, alleine nur dran zu denken, sich mit den Leichen im Keller zu beschäftigen. Ich meine jetzt nicht Leichen im Keller, dass es schlimme Dinge sind, sondern insbesondere sehe ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis auch Menschen, die so viel Potenzial hätten in ihrem Leben, nicht glücklich sind. Und wenn sie sich mit gewissen Dingen einfach mal auseinandersetzen würden, die man von außen ganz klar sieht, die Schwarmintelligenz sieht, sie ein enormes Wachstumspotenzial hätten. Definitiv. Und
meinst du, es liegt daran?
Es ist ein zweischneidiges Schwert. Doch. Viele haben echt viel Angst davor, sehr viel Angst. Ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, wenn du vor so etwas Angst hast, spring rein. Das lohnt sich so dermaßen. Also genau dasselbe, um wieder die Kurve zurück zu Social Selling, LinkedIn, alles zu kriegen. Ich hatte eine Schweineangst vor den ersten Beiträgen. Ich hatte eine Schweineangst vor meinen ersten Podcasts. Wie präsentiere ich mich denn? Da habe ich mich gehört, ach du Scheiße, du redest hier halb Eifler platt, halb Hochdeutsch, will ja keiner hören. Und dann kriegst du irgendwann, und das ist das Schöne dabei, und da sind wir auch wieder bei der Vermischung persönliche Weiterentwicklung, dieses nicht dauernd Zweifeln an sich selber, weil du kriegst ein Feedback, du wirst von den anderen Menschen, die sich deinen Content anschauen und anhören, reflektiert. Ja. Und ich habe noch nie einen Shitstorm oder irgendwas erlebt. Es gab zweimal, witzigerweise dieses Jahr, blöde Kommentare bei Social Media. Der eine muss wohl aus meiner ehemaligen Branche gekommen sein, also fachspezifischer Nerd aus der Audiobranche, war völlig daneben, seine Kommentare. Also hat mich nicht beleidigt, sondern es interessiert keinen, ob da jetzt irgendwie 2 Dezibel mehr sind oder sonst was. Das ist völlig neben der Spur. Und der andere, wahrscheinlich war er besoffen, hat mich einfach nur ellenlos beleidigt, löschen weg. Aber ansonsten sind die Feedbacks, die ich bekomme, es sind nicht wahnsinnig viele, aber die ich bekomme, sind bestärkend. Ja. Na, also dass man, wenn man selber sagt über sich, das Zweifel hat doch jeder. Aber wenn ich rausgehe in die Öffentlichkeit, dann besteht immer die Gefahr, dass es nicht allen gefällt. Aber ich muss sagen, toi, 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 klopfen auf Holz. Zumindest bei LinkedIn habe ich die Erfahrung gemacht, der überwiegende Teil macht einen nicht fertig, sondern bestärkt einen eher.
Ja, und deswegen ist es auch einer der Gründe, warum ich diese Plattform in der Regel doch gerne mag, denn die allgemeine Tonalität ist bestärkend, bejahend, viel, viel positiver als Facebook oder das, was irgendwann mal Twitter war. Deswegen ist es auch ein prima Feld, sich auszuprobieren. Und meine wunderbare Geschäftspartnerin, die Marina, hat heute einen Beitrag gepostet mit dem Bild You Matter, Just Not That Much. Das heißt, gerade wenn du am Start bist, ja, du hast eine Stimme, ja, deine Beiträge werden gesehen, aber nicht gleich von Millionen von Menschen. Auch nicht unbedingt von allen deinen Kollegen und Chefs und Kunden, sondern eben für ein paar Leute. Und das ist, finde ich, auch eine sehr beruhigende Geschichte, gerade zum Start, dass du, ja, du kannst starten, du hast Welpenschutz und du wirst nicht gleich den Karren gegen die Wand fahren, wenn du, und das ist noch wichtiger als jeder Algorithmusreport, wenn du deinen gesunden Menschenverstand anschaltest und dich auf LinkedIn so benimmst, wie du es bei einer Businessparty im richtigen Leben machen würdest. Und das ist nicht so schwierig.
Das ist... Nee. Und mal abgesehen davon, dass es ein schönes Schlusswort auch ist. Wir sind nämlich bei 50 Minuten schon, haben wir echt ganze Menge Holz hinter uns. Finde ich, ist das auch ein sehr, 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 sehr guter Ratschlag für alle Unternehmen, die sich Gedanken darüber machen, Mitarbeiter in Corporate Influencing Programme zu schicken oder das Thema bei sich aufzugreifen. Weil was ich schon ein paar Mal jetzt erlebt habe, auch wenn das jetzt nicht mein Hauptthema ist, ist, dass es doch erschreckend viele Unternehmen gibt, die sagen, ja, du kannst für uns als Mitarbeiter des Unternehmens bei LinkedIn aktiv werden. Dann schickst du aber erstmal über 6 Schreibtische hier jeden Beitrag, ne? Und dann gibt's jede Woche einen Beitrag. Und der ist dann glatt gebügelt und hat überhaupt nichts Persönliches mehr, ne? Also Vertrauen auf der einen Seite ist wichtig und auf der anderen Seite benehmt euch genau so, wie ihr euch, wenn ihr auf eine Messe gehen würdet oder zum Neukunden gehen würdet, benehmen würdet. Und übrigens genau das Gleiche, finde ich, ist auch beim Thema Videokommunikation extrem wichtig. Benehmt euch genauso gut, kleidet euch genauso gut, präsentiert euch genauso gut. Muss ja nicht gekünstelt sein, nicht steif, nicht überperfekt, aber halt auch nicht so schlabberig und hingerotzt, wie es bei vielen leider immer noch der Fall ist.
Ja. Ja. Guter Punkt. Und da merken wir wieder, es fängt halt auch da mit dem Mindset an, mit der Einstellung an. Und von daher können wir uns viel über Algorithmusgedanken machen, über Textlängen und Absätze und Strategien. Aber am Ende des Tages entscheidet sowohl in der Videokommunikation als auch eben auch auf Social Media halt die Einstellung. Sowohl die des einzelnen Menschen als auch die des gesamten Unternehmens. Dann nennt sich das halt Unternehmenskultur. Aber dann kann es, um jetzt hier noch positiv, auf einer positiven Note zu enden, kann es extrem viel Spaß machen. Es kann extrem erfolgreich sein für das eigene Individuum. Was ein Quatsch. Für dich selber. Als auch in der Summe dann für das gesamte Unternehmen. Deswegen bitte nicht abschrecken lassen.
Auf keinen Fall. Ich kann es immer wieder nur sagen, auch aus Kundenerfahrung. Es ist immer anfangs schwierig, sich selber zu sehen, sich selber zu hören, sich selber zu lesen. Aber wir alle lernen und irgendwann kommt dann der Punkt, meine Erfahrung ist, der braucht gar nicht so viel Zeit, wo es ins Positive auch vom Selbstgefühl umschwenkt und man merkt, boah, das macht richtig Spaß und total geil. Jetzt haben da irgendwie 20 Leute das geliked und einer hat geschrieben, cool, wie du dich präsentierst oder tolles Thema, spannend, du hast mir geholfen. Man muss natürlich aufpassen, dass das nicht das eigene Ego zu sehr kitzelt, aber einfach dieses Gefühl, ey, was ich mache hier, keiner reißt mir den Kopf ab.
Ich mache das nur wegen dem Ego. Ich weiß nicht, was du meinst.
Ja gut, Mann. Wer es nötig hat.
Ja,
ne?
Ja, offensichtlich. Ego und Dopamin, also das geht bei mir Hand in Hand.
Ja, super. Thomas, ich danke dir vielmals. Jetzt haben wir noch ein schön humoristisches Ende gefunden. Vielen Dank für deine Zeit, für die vielen spannenden Impulse. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Toller Themenschwank hin und her von Karneval über Social Selling bis hin zu LinkedIn auf Video und Persönlichkeitsentwicklung. Wahnsinn.
Alles mit dabei gewesen.
Und pam, pam. Alles Potpourri. Hier ist der Lebensrat-Podcast neuerdings. Ja, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass du auch wieder dabei warst diesmal. Ich freue mich natürlich sehr über Kommentare zu dieser Folge bei Apple Podcast. Gerne auch per Mail an podcast@corporate-studio.de oder natürlich auch eine schriftliche Bewertung bei Apple Podcast, gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du eh schon da bist, lass gerne ein Abo da, denn dann kriegst du jede Woche von mir eine neue Folge und der Podcast wird bekannter, denn, wie ich eben schon gesagt habe, ich meine es wirklich genauso, wie ich es gesagt habe, mein Anliegen mit meiner Arbeit und auch dem Podcast ist, anderen Menschen zu helfen. Und in diesem Sinne noch eine schöne Restwoche, bald ist Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denke mal daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.